Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, einen schönen guten Abend. Bevor ich es vergesse, möchte ich Dankeschön sagen für die Einladung nach Reutlingen. Ich werde heute Abend eine Geschichte erzählen, die mir unter den Nägeln brennt, könnte man sagen. Richtig eine Geschichte aus dem Herzen. Und es geht um diese Frage: Gibt es mehr, als wir sehen können? Meine Familie, meinen Vater, meine Mutter, meine Geschwister, der kleine Knirps in der Mitte, das bin ich. 1963, eine Familie von Bäckersleuten in Wiesbaden. Vater, Mutter, Tochter, Sohn, jedem schmeckt das Brot von John. Das war unser Slogan, so kannte man uns. Immer zu Hause am Backofen, nie im Kindergarten. Ich stand so ein bisschen im Weg rum, hab Mama, Papa Fragen gestellt. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Aber 2000 Bücher auf Regalen, in Schränken gestapelt, jedes Jahr mehr Bücher. Und als Jugendlicher las ich mit Begeisterung die Geschichten von Livingston, Marco Polo, Paul White. Ein Arzt aus Australien, er hat in Afrika gearbeitet als Missionsarzt und danach ein Leben lang bis zu seinem Tod Dschungeldoktor-Geschichten erfunden. Aber so gut, ich dachte, wow, so ein Leben hätte ich auch gerne. Traf mein Highschool-Sweetheart Tina vor 39 Jahren. Sie war 16, ich war 17. Dauerte nicht lange, wir stellten fest, wir haben beide haargenau die gleiche Lebensperspektive. Wir wollen nach dem Abitur einmal Medizin studieren und als Erste ein Leben lang in der dritten Welt etwas bewegen. Und dann habe ich 9 Jahre harte Überzeugungsarbeit geleistet, bis sie endlich Ja gesagt hat. Hochzeitstag am 1. August 87, also in diesem Jahr 30 Jahre. Ausbildung zum Facharzt, hier nochmal. Tina wurde Kinderärztin werden und daneben John Lennon wollte Chirurg werden. 2,5 Jahre England, 2 Jahre Yale, 2 Jahre Südafrika, Uniklinik Berlin. 1991 reisten wir als Rucksacktouristen nach Peru. Damals noch ohne Kinder, wir waren flexibel. Wir wollten natürlich Machu Picchu anschauen, eines der 9 7 Weltwunder, das uns an das glorreiche Inka-Reich erinnert. Aber die Nachfahren der Inkas, die Quechua-Indianer, es sind etwa 15 Millionen in den Bergen Perus, leben am Rande der Gesellschaft, meist in Lehmhäusern dieser Art. Eine typische Küche, wo sie die Mahlzeiten zubereiten. Millionen von Kindern zu Hause, familiäre Gewalt, Alkoholismus bei den Eltern. Sie arbeiten knackehart auf den Feldern, lohnt sich kaum. Da kann man nicht reich werden. Und viele haben keinen Zugang zu einer modernen medizinischen Behandlung. Eine Patientin mit einem großen Tumor an der Fußsohle. Es gibt Probleme. Warum hat sie nicht vor Jahren einen Arzt aufgesucht, als es losging mit einem Hautfleck? Und wir dachten, wir sind doch Ärzte. Kommen wir einmal zurück in dieses Andenland, um für diese Menschen ein ganz modernes Krankenhaus aufzubauen. Ein Krankenhaus genauso schön wie in Reutlingen. Gibt es hier ein gutes Krankenhaus? Genauso schön wie in Reutlingen. 5 Jahre haben wir gearbeitet an einem Missionsspital in Ecuador. Tina als Kinderärztin. Ich war der Chirurg des Spitals, der Mann mit dem langen Messer, mit dem langen Schnitt, der alles rausgeholt hat, was drinsteckte, kann man sagen. Es wurde nie langweilig. Aber den Traum, ein Krankenhaus zu gründen, haben wir nie aus den Augen verloren. Projektentwurf 2002 in 3 Sprachen, Vereinsgründung in Tapperz im Thüringer Wald, August 2002. Wir saßen da zusammen, haben Statuten ausgeheckt, damit irgendwann und irgendwie ein modernes Krankenhaus entstehen könnte. Dort sind wir gelandet, Curahuasi, ein Ort im Süden Perus, in der Nähe von Machu Picchu. Man findet uns sehr gut auf Google Earth, neben Machu Picchu, auf der anderen Bergseite. Wir kauften von der katholischen Kirche ein Grundstück, haben wir hier, 34.000 Quadratmeter groß, an der weltberühmten Panamericana. Da geht nach Cusco, alte Hauptstadt der Inkas, in die andere Richtung, nach Lima. Und jetzt beginnt im März 2003 der Krimi von Diocesana. Wir unterschreiben auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters einen Planungsvertrag mit der Baugesellschaft Constructec, vertreten durch Judd Johnson, links im Bild Olaf Böttger. Wir haben uns vor knapp 50 Jahren kennengelernt in einem Kindergottesdienst. Da kommen alte Seilschaften zum Tragen, könnte man meinen. Aber es war spannend, denn wir hofften, dass diese Baugesellschaft alle Planungsarbeiten für ein modernes Krankenhaus errechnet, erstellt. Tausende an Seiten an Berechnungen. Und das sollte uns $60,000 kosten. Aber am Tag der Unterschrift hatten wir kein Geld auf dem Konto. Nur eine Überzeugung, dass im Vertrauen auf Gott das Unmögliche möglich ist, kann man leicht sagen, schwer danach zu leben. Ein Jahr später waren die Pläne auf dem Schreibtisch, digital im Computer, im Krankenhaus mit den ganzen Abteilungen, Sprechzimmer, Wartesaal, Auditorium, Apotheke, Labor, Röntgen. Wir dachten, hoffentlich mit einem Computertomographen. Es gab im gesamten Bundesstaat Apurimac kein einziges Krankenhaus mit einem CT, Notaufnahme, 4 OPs, Intensivstation, Entbindungsräume. Also kurz und gut, macht einen guten Eindruck, Verwaltung oben drüber, rechte Hand, ein Amphitheater für besondere Anlässe. Sieht nicht schlecht aus, meine ich. Aber Tina und ich, wir hatten ein Problem. Überhaupt kein Geld. Und im September 2003 sind wir übergesiedelt von Ecuador nach Peru mit unseren Kindern. Als wir unser Lehmhaus bezogen, waren wir an diesem Tag die einzige weiße Familie unter 30.000 Quechua-Indianern und Mestizos, Mischlingen, haben das Dach ausgetauscht, eine moderne Küche eingerichtet und dann mit 10 Bauleuten versucht, das Ambiente wohnlich zu gestalten. Aber die Dinge gerieten völlig außer Kontrolle. Nachts haben wir uns ausgeruht auf den Matratzen, Dominik, Natalie, Florian, meine Frau und ich. So sind etwa 3 Monate ins Land gegangen. Jedes Jahr feiert Curavasi den Festtag der Santa Catalina, ein Riesenspektakel. Und wegen dem Fest 2003 hatten sich diese Indianerkinder verkleidet als Ärzte, als Krankenschwestern. Und da dachten wir, es wäre doch toll, wenn diese Jungs und Mädchen eines Tages wirklich an unserem Krankenhaus als Professionals mitarbeiten könnten. Das wäre es doch. Aber das Krankenhaus muss gebaut werden. Das ist der erste Schritt. 4 Millionen Dollar, Mauern hochziehen, Ausstattung 6 Millionen, 1000 treue Freunde, die bereit sein müssen, das Ding mit uns zu stemmen. Bitteschön, richtige Freunde. Keine Freunde Facebook mit dem Daumen oben. Die sind nicht so ganz zuverlässig. Und natürlich Ärzte, Krankenschwestern aus der ganzen Welt. Sie müssen dort leben, in einfachen Häusern, mit ihren Kindern, jahrelang mitarbeiten, ohne vom Krankenhaus ein Gehalt zu beziehen. Macht dieser Projektentwurf auf euch einen vertrauenswürdigen Eindruck? Wir kommen nach Europa zurück, Anfang 2004, erzählen die Geschichte überall dort, wo man uns einlädt. Und die Leute sagen, tolle Fotos aus Peru habt ihr. Aber die Sache mit dem Krankenhaus ist etwas schräg. Wir machen gerade eine Wirtschaftskrise durch. 10% sind ohne Jobs. Wir haben andere Probleme als ein Krankenhaus in den Anden. Und wir haben geantwortet, ihr habt recht. Es geht gar nicht. Es sei denn, dass Gott das will. Dann ist natürlich alles möglich. 2004, unsere Zwei-Mann-Kampagne begann. Wir waren immer unterwegs. Wir haben rangeklotzt, nachts immer auf der Autobahn. Und meine Frau, die Tine, schrieb über 1000 handschriftliche Briefe 2004. Es war ein kluger Schachzug von mir damals, Tina zu heiraten. Aber trotz aller Mühe kamen nur in 6 Monaten 251 Spenden rein. Das ist toll, aber damit kann man kein Krankenhaus bauen, das, wie wir bald wussten, 10 Millionen kosten würde. Aber jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Wir hatten die Gewissheit, Gott wird das segnen. Wir machen weiter. 1500 Spenden bis zum Jahresende. Wir sind rumgekommen durch 5 Kontinente, 23 Länder. Deutschland, jeder Punkt ist eine Stadt, die wir 1-mal, 5-mal, 10-mal besucht haben. England, Irland, die Autobahn hoch und runter durch 25 Bundesstaaten in den USA, Ostküste Australiens. November 2015. Das sind jetzt 375.000 Kilometer im Car Rental durch die USA, Australien, oft als Familie, auch durch Europa. Wir sprechen bei den Protestanten, bei den Katholiken, Rotary-Clubs, Lion-Clubs, Kiwanis-Clubs, Sontes-Clubs an den Universitäten. Das ist eine Schule in Inniskillen, Nordirland, 400 Schüler auf großen Kongressen. Ich habe Deutschland vorgestellt am Eröffnungstag des 4. Weltkongresses der Kinderchirurgie. Das saßen Muslime, Buddhisten, Agnostiker, Atheisten aus der ganzen Welt. Pfadfinder machen mobil, basteln, sammeln in Lörrach. Ältere Herrschaften in der Fußgängerzone. Ein Benefizkonzert in Stockholm, Schweden an einer Schule. Frau Fleck, Kirchenambulanten, kommt vor Jahren auf die verwegene Idee, in ihrer Pfanne Granola zu brutzeln, in Tütchen verpackt zu verkaufen für die gute Sache. Und ich dachte, Mann, was für eine Schnapsidee. Aber Frau Fleck hat in ihrer Pfanne über 50.000 Euro geprutzelt. Eine bemerkenswerte Pfanne natürlich, eine bemerkenswerte Frau. Ich habe 200 Firmen besucht weltweit, fast alle haben geholfen bei der Ausstattung. Frau Storz, da steht sie, Weltmarktführer für Geräte der Laparoskopenchirurgie, $150.000, Sauerstoffgeneratoren aus den USA, eine Katholikgruppe, zwar Unimox, Allradantrieb, aus Mexiko, ein richtiger Mexikaner mit Schnurrbart. Das sind hier die Wasserhähne, nagelneu für das Spital. Roche aus der Schweiz, $300.000. Die Laborgeräte, die gleichen, die in Stuttgart oder in Reutlingen an den Kliniken stehen. Frau Träger, da sitzt sie. Sie ist die Inhaberin mit ihrem Mann Stefan der Trägergruppe. Sitzt in Lübeck. Sie machen die besten Narkosegeräte auf dem Weltmarkt. Sie ist hier in Kurvasi, um diese Spende $300.000 zu erreichen. Das Fernsehen ist dabei und meine Frau und ich, wir sagen Dankeschön. Hättet ihr auch gesagt. Eine historische Spende, die Träger in 150 Jahren Geschichte so noch nie gemacht hat. Und Siemens spendete erstmalig einen Computertomographen für ein Krankenhaus in Lateinamerika. Die Geschichte ist so gut, muss ich loswerden. Hab einen in die Tür geklopft bei Siemens und Philips, der Konkurrenz. Wir wollen ja niemanden ausgrenzen. Angerufen, E-Mails, Vorträge. Und im Dezember 2006 klingelt das Telefon. Es meldet sich ein Dr. Feldhaus mit der guten Nachricht, Siemens wird einen Computertomographen spenden. Februar 2007 bin ich in Erlangen, Hauptsitz von Siemens Healthcare. Da wird die gesamte Medizintechnik weltweit vertrieben. Und Dr. Felters erzählt mir, warum die das machen zum allerersten Mal. Spannend, sagt der John. Ich bin seit Oktober letzten Jahres der Chef der Kommunikationsabteilung von Siemens Healthcare. Es war meine erste Arbeitswoche. Da legt man mir ihre Mappe auf dem Tisch mit ihrem Anliegen, sagt Dr. Feldhaus. Schicken Sie mal bitte diesem John da in Peru eine Absage. Aber er macht da einen schweren Fehler. Er liest meinen Brief und stellt fest, dass die Hospiziane ein Glaubenswerk ist, hatte ich reingeschrieben, trifft ihn mitten ins Herz. Er hat mal vor Jahren katholische Theologie studiert. Er geht zu Professor Reiner, dem Oberchef, dem Vorsitzenden von Siemens Healthcare. Können wir helfen? Und dieser Professor Reinert ist eine ganz ehrliche deutsche Haut. Er sagt ausgeschlossen, wir helfen bei Siemens eigentlich nie. Denn wenn wir heute helfen, kriegen wir morgen schon hunderte von Briefen aus der ganzen Welt. Alle halten die Hand auf, wollen CTs, Bildwandler, Röntgengeräte, Ultraschallgeräte, Absage nach Peru. 2 Wochen später möchte ein Ehepaar in Thailand, Ärzte wie wir auch, einen Gesundheitsposten eröffnen. Die beiden sind eng befreundet mit Professor Reinhardt. Wir nennen das in Deutschland Vitamin B. Es fließen einige tausend Dollar in das Projekt nach Thailand. Dr. Feldhaus geht zurück und sagt, Professor Reinhardt, Sie haben mir neulich gepredigt, wir helfen nie. Gerade schicken wir Geld nach Thailand. Schauen Sie sich doch mal diesen Flyer an. Ist doch astrein, die Idee mit dem Krankenhaus in Peru. Machen wir noch eine Ausnahme. Das CT wurde gespendet. Zum ersten Mal, ich verspreche euch, zum letzten Mal. Es wurde veröffentlicht in Ihrer Zeitschrift Siemens Welt in vielen Sprachen an fast 400.000 Mitarbeiter des Konzerns. CT für die Nachfahren der Inkas, die Spanier Version. Erfasst in der Datenbank über 450 Reportagen, Fernsehen, Radio, Presse in vielen Ländern dieser Erde. Das war hier live bei Sat.1. Und wir haben am 24. Mai 2005 das schwere Bauschild hochgeworfen. Ein Krankenhaus, das Gott ehren möchte, dem Volk Perus, den Quechus dienen will. Und wir dachten, wenn alles glatt läuft, vielleicht können wir dieses Krankenhaus bis Ende April 2007 einweihen. Aber wir hatten bis dahin erst $600.000 gesammelt in 17 Monaten. Das hört sich an wie viel Geld, ist viel Geld. Das Krankenhaus 10 Millionen. Und wir arbeiten ohne Hilfe der deutschen Regierung, ohne Bill Gates, Boris Becker, die Aldi-Brüder und ohne Schulden, ohne Kredite. Wir beten zu Gott, dass er uns helfen möge, die nächste Rechnung zu begleichen. Spannendes Finanzierungsmodell. 3000 Menschen auf den Beinen. In meiner Ansprache habe ich Verse aus dem Buch der Bücher zitiert. Lukas 4. Jesus sagte in seiner allerersten Predigt, Ich bin gekommen, den Blinden das Augenlicht zu geben und die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Deshalb sind wir da, sagte ich, das Plateau, Juli 2005. Wir mussten 6 Monate Erdarbeiten durchführen an dieser Hanglage, haben 100.000 Zementsäcke verbraten, 400 Türen wurden geschreinert, das Krankenhaus wunderbar, daneben das Amphitheater, November 2005. 30 Pastoren, jeder Mann auf diesem Bild ist ein Pastor einer Kirchengemeinde. Sie machten einen sozialen Arbeitseinsatz als Vorbilder. Und dann haben in 4 Monaten 57 Leute mitgearbeitet, Katholiken, Protestanten, Schulter an Schulter. 2004, wir suchten einen Baufachmann, der für uns vor Ort die Qualitätssicherung garantiert, als Consulting-Partner. Er musste natürlich kompetent sein, Gesundheit mitbringen und leben können, fast so wie die Zugspitze, tritt Welterfahrung besitzen und die ganze Arbeit für uns natürlich umsonst machen. Lange gesucht. Wir haben leider niemanden finden können. Kommt der 16. Februar 2005, ich bin in Wiesbaden, Heimatstadt, auf dem Schreibtisch in einer kleinen Dachwohnung, 50 Seiten kleingedrucktes, ein Vertragsentwurf zwischen die Hospiziana und der Baufirma ConstructTech. Es geht um den Bau, $4 Millionen, neben mir ein Rechtsanwalt. Und stundenlang versucht er mir, diese 50 Seiten legale Paragraphen zu erläutern. Und dann sagt er plötzlich, Herr John, ich setze mich auch für die dritte Welt ein. Wir sind so 25 Leute aus allen Teilen Deutschlands. Wir unterstützen ein Kinderheim in Sao Paulo, Brasilien. Im Nachsatz, einer von uns hat früher für die Baufirma Philipp Holzmann gearbeitet. Da werde ich total nervös. Ich bin übrigens ein nervöser Typ. Wenn es im Flugzeug wackelt, ich bin der Allererste, der nervös wird. Wie heißt denn dieser Mann? Och, der heißt Odo Clemens. Warum? Haben Sie seine Telefonnummer dabei? Er kramt in seiner Tasche. Er bringt die Nummer hoch. Ich bitte um eine kurze Pause, 5 Minuten, um aus unserer Sitzung heraus diesen Herrn Clemens anzurufen. Er meldet sich. Ich sage, Herr Clemens, wir sind Ärzte. Ich rufe aus Wiesbaden an. Ich weiß, Sie sind Baufachmann, habe vor 2 Minuten von Ihnen gehört. Ich möchte mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Könnten Sie sich vorstellen, wir planen da ein Krankenhaus in Peru, das Ding zu leiten, 1 oder 2, wie auch immer, aber umsonst. Oder Clemens bleibt Mucksmäuschen. Und dann sagt der John, ich wohne mit meiner Frau in der Nähe von Wetzlar, Solms, Ortsteil Niederbiel. Wenn Sie wollen, kommen Sie vorbei. Heute Abend passt mir sogar. Abends bin ich da, fahre eine Leinwand hoch im Wohnzimmer, erzähle die Geschichte. Schweigend hören Sie zu. Und danach sagt seine Frau Barbara etwas, was ich nie wieder vergessen werde. Sie sagt, Herr John, mein Mann und ich, wir sind überzeugte Christen hier aus der evangelischen Landeskirche. Vor 3 Tagen fingen wir beide an zu beten, dass Gott uns doch eine Lebensaufgabe stellen möge, eine Herausforderung gibt. Heute Morgen in der Küche, da sitzen wir 3 Stunden und beten. Habt ihr schon mal 3 Stunden gebetet? Da klingelt das Telefon. Das waren sie. Die beiden reisten nach Peru, 3. August 2005, 33 Jahre Bauerfahrung, in vielen Ländern gesammelt, auch in Afrika und Asien. Er hat den Bau des Spitals überwacht, 2,5 Jahre, Zahnklinik, Augenklinik, 1 Jahr, ein Haus für die Kinderclubs, 1 Jahr, eine Schule, 2 Jahre, Erweiterung des Spitals, insgesamt 7 Jahre, jeden Tag 8 Stunden. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Wir haben nichts bezahlt. November 2005, ein Treff mit 3 Direktoren von Telefónica Peru, ein großer Konzern aus Spanien auf dem Bereich der Telekommunikation in vielen Ländern Lateinamerikas. Und die haben mich nur deshalb empfangen, weil der deutsche Botschafter Dr. Klieser darum gebeten hat, also darf ich mein Verslein aufsagen. Und bitte dann um eine Satellitenschüssel, Internet, Telefon, denn vor 12 Jahren gab es bei uns in den Bergen keine Handys. Kein Internet. Wo liegt denn Kurawasi eigentlich, fragen die am Ende des Vortrages. Wir haben das Wort noch nie gehört. Wir brauchen eine Landkarte. Das sind ja gut 1000 Kilometer im Süden, Herr Jun, bei allem Respekt. Wäre wirklich gut, aber wir müssen mal gucken, ob wir Ihnen helfen können. In den Jahren 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, jedes Jahr bin ich in der Summe 6 Monate unterwegs. 1 Monat bei meiner Frau in Peru, dann Deutschland, Peru, USA, Australien, Mexiko, wo auch immer. Aber vor Weihnachten 2005 kehre ich nach Peru zurück, um das Weihnachtsfest mit meiner Familie zu feiern. Als ich am Flughafen Lima da eintreffe, nach Mitternacht, todmüde durch die Kontrollen gehe, dann nehmen die Leute im Zoll meinen Beamer weg. Ich hatte mit diesem Gerät Millionen gesammelt für die Ärmsten Perus. Sie sagen mir, sie haben auf diesem Zollformular nicht unterschrieben, nicht angekreuzt. Sie schmuggeln das Gerät ins Land. Sie sind ein Krimineller. Wird weggenommen. 7 Wochen versuchen der Botschafter, einige Politiker auf die Direktoren einzuwirken. Gebt den Beamer raus, der baut ein Krankenhaus im Süden. Vergebene Liebesmühe. Die nächste schlechte Nachricht, 7.2.2006, Anruf von Telefonica. Und da sagt mir eine junge, charmante Dame, Herr John, ich soll ihn ausrichten. Leider können wir Ihnen nicht helfen. Klartext, keine Satellitenschüssel. Aber viel Erfolg für die Zukunft. Ende des Gesprächs. Ich war platt. Ich hatte doch 90 Minuten verbracht. 3 Direktoren, der deutsche Botschafter neben mir laut Hurra gerufen, tolles Projekt, müsst ihr helfen. Die fahren Millionen Gewinne ein jedes Jahr. Ein Krankenhaus für die Armen, wichtig, Hilfe null. 3 Tage später schnapp ich mir ein Telefonbuch, gelbe Seiten. Ich möchte wissen, gibt es in dieser 8 Millionen Stadt Lima, da passt München 8-mal rein, Stuttgart 16-mal rein. Gibt es da die Geschäfte, die Beamer zu einem guten Preis verkaufen? Ich betrete dieses Haus im Stadtteil St. Borja am 10.2. um 5 am Nachmittag. Drin ein großer Raum, da sitzen Techniker, reparieren kaputte Beamer, 3 Modelle zur Auswahl. Ich klemme meinen Laptop, Beamer 1, 2, 3, lasse alle Fotos durchlaufen und wie immer erzähle ich die Geschichte. Jetzt hören die alle zu, was redet dieser Kringo da mit seinem komischen Akzent? Ich bin durch mit den Bildern. Da kommt ein Mann auf mich zu, der hinter mir in einer Ecke stand. Ich habe den gar nicht beachtet. Er fragt mich, ist das wahr, dass die Telefonica Ihnen nicht helfen möchte mit so einer Schüssel? Das Bild war bereits Teil meines Vortrages gewesen mit dem Botschafter, klar, mit den Direktoren von Telefonica. Ich sage nein, vor 3 Tagen endgültige Absage. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das ist meine Visitenkarte. Ich heiße Dante Passalacqua. Ich bin rein zufällig der Präsident von IMSAT. Wir sind ein Konkurrenzunternehmen der Telefonica. Und wir haben die gleichen Anlagen. Und das nächste Mal, wenn Sie nach Lima kommen, bitte der gleiche Vortrag wie eben vor meinem Vorstand. Wenn es geht, etwas langsamer. Und das habe ich gemacht am 2. März 2006. Herr Dante Passalacqua unterschreibt ein Dokument. Wir bekamen eine Satellitenschüssel gesponsert. Hardware, Software, Gebrauch, Telefon, Internet kostenlos. 10 Jahre lang im Einsatz, damit eine Spende von 300.000 US-Dollar. Wie können wir diese Geschichte erklären? In einer 8-Millionen-Stadt, 3 Tage nach der Absage von Telefonica, treffe ich rein zufällig den Präsidenten eines Konkurrenzunternehmens in einem kleinen Biermaladen. Was steht da rum? Was macht der da eigentlich hinter mir? Der Inhaber des Biermaladens ist sein Cousin. Ein Verwandtschaftsbesuch. Plötzlich viele Bilder, ein merkwürdiger Akzent. Da steht er inkognito, tief bewegt, 300.000 Dollar an Spenden. Und egal, wie wir weltanschaulich drauf sind, wir sind uns einig heute Abend, dass wir diese Geschichte mit Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht mehr in so einen Griff kriegen. Schwierig. Sie wollten die Großspende vermarkten, bezahlten Flugtickets für eine Fotografin und Doris Bailey, eine sehr bekannte Journalistin. Sie hat jahrelang für die Wochenzeitschrift Somos gearbeitet. Sieht aus wie das Time Magazine. Da ist doch jemand gepackt. September 2006, 3 Seiten in Somos, Engel der Anden. Oder Clemens, Tina und ich, die Satellitenschüssel. Und über Nacht nehmen fast 1 Million Peruaner Notiz davon, dass etwas höchst Ungewöhnliches in den Bergen Südperus vor sich geht. Eine Woche später fährt ein Lastwagen vor, eine Spende von 600 Sack Zement, 5.000 Dollar. Und ich frage den Fahrer da im Häuschen, wer ist denn eigentlich dieser edle Spender? Da fällt der Name Guido de Castillo. Er hat Goldminen. Wäre es nicht schön, wenn die Gemeinde hier vor Ort eine private Goldmine hätte? Keine lästigen Kollekt mehr am Sonntagmorgen, ne? Wir holen ein bisschen mehr Gold aus der Mine raus. Er hat mehrere und Kupferminen ebenfalls. Und er hatte den Artikel gelesen in Somos, er möchte helfen mit Zement. Bin sofort am Telefon. De Castillo, vielen herzlichen Dank. Darf ich Sie mal besuchen in Lima und so eine kleine PowerPoint zeigen? Ah, venga nomás, kommen Sie vorbei. Ein paar Tage später in Lima hier der Laptop de Castillo. Und ich sagte, wir müssen jetzt das Dach bauen. Wir brauchen 55 Tonnen Stahl. Marktwert $70,000. Was meinen Sie? Er meint gar nichts. Doch 3 Tage später kommt die E-Mail, Klaus, wir machen das. Wir schicken 3 Lastwagen mit dem Stahl, 55 Tonnen. Warum hilft er uns eigentlich? Er hat mit Glaube, Gott und Kirche nichts am Hut. Aber 6 Monate zuvor springt sein Sohn Andres de Castillo im Alter von 21 Jahren aus dem Flugzeug. Sein Fallschirm geht nicht auf, er springt in den Tod. Sportunfall. Sein Vater hat bereits $150,000 in unser Krankenhaus, in unsere Schule gesponsert. Er machte Kontakte zu den Medien. Eine Seite hier in der Minenzeitschrift Proactivo, eine lächerlich kleine Auflage von 5.000 Exemplaren. Das ist nicht viel in einer 8-Millionen-Stadt. Aber eines dieser Hefte verirrt sich, niemand kann es erklären, in das Büro von Renato Canales, Ex-Chef der peruanischen Tagesthemen, sitzt im Büro ein Stapel Zeitschriften, sucht ein interessantes Thema. Was ist denn das hier? Eine E-Mail, mein Vortrag, 5 Fernsehreportagen zur besten Sendezeit im 2. Kanal. Aber wir hatten auf 14 Fernsehkanälen bereits 34 Fernsehberichte über El Hospital de la Fe, das Krankenhaus des Glaubens. Sonntagabend, Kanal 5, 14 Minuten, mit 4 Millionen Fernsehzuschauern über das Wunder in der Höhe. Der große Festtag, 31. August 2007. Wir beginnen mit einer Parade der Schulen. Es wehen die Fahnen und ich sagte meine Ansprache, nur Gott kann viel aus wenig und alles aus dem Nichts schaffen. Gott allein gebührt die Ehre und die Gattin des Staatschefs, Pilar Norris, sagte in ihrer Festansprache, dieses Krankenhaus ist eine Kathedrale Liebe, ein Beispiel für das ganze Land Peru, schneidet das rote Band durch eine Riesentorte, 2 Meter breit. Da hatte Barbara Clemens bis nachts um 3 23 Mal den Kuchenteig angerührt. Sie wollte, dass jeder, der kommt, ein ordentliches Stück deutschen Kuchen erhält. Ne? Doch gut, hat ein gutes Herz, die Barbara. Aber sie hat sich etwas verrechnet. Es waren 4.500 Menschen im Amphitheater, 9 Fernsehteams. Und diese Videos wurden gezeigt in vielen Ländern Lateinamerikas bis nach Brasilien an ein Fernsehpublikum von Abermillionen Menschen. Die wichtigste Zeitung Perus, El Comercio, das Krankenhaus des Glaubens, hat seine Türen geöffnet. Peru ist 3,5-mal größer als Deutschland, 2000 Kilometer Nord-Süd, 25 Bundesstaaten. Unsere Patienten kommen aus allen 25 Bundesstaaten. Sie fahren 10, 20, 30 Stunden in Bussen. Nachts wird die Schlange immer länger. Sie schlafen auch am Haupteingang in der Hoffnung, in der gleichen Woche Zutritt zu erhalten in das Spital. Der Wartesaal, 126 Sitzplätze, an jedem Morgen ist jeder Sitzplatz besetzt. Und da zeigen wir an der Wand den erfolgreichsten Film aller Zeiten, vom Winde verweht. Titanic, Ben-Hur, nein, wir zeigen den Jesus-Film. Es gibt in über 1000 Sprachen. In den letzten 30 Jahren haben über 6 Milliarden Menschen das Leben Jesu Christi gesehen von Campus Crusade for Christ. Läuft bei uns an jedem Tag. Und als das einzige Krankenhaus Perus, Südamerikas, beginnen wir jeden Morgen mit einem Gottesdienst, 8:30 bis 9. Da quetschen sich auf 2 Ebenen 250 Leute rein. Eine Botschaft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Patientin 200.000, eine Mama von 8 Kindern im Juni 2016. Aber es sind jetzt 226.000. Sie kommen mit Freunden und Verwandten. Das heißt, etwa 500.000 Peruaner haben die Botschaft vom Kreuz Jesu Christi und vom leeren Grab gehört. Marcos Acuña, Zweitpastor von uns, wir haben 2, 28 Jahre alt. Er lebte als Drogenabhängig auf den Straßen der Stadt Abancay, der Hauptstadt unseres Bundesstaates, mit der Gitarre draußen, Hippie-Leben. Eines Tages greift er zu einem Buch, da steht drauf La Biblia. Er schlägt es auf, Genesis, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Och, spannend. Er liest das Buch durch in einem Monat, 1200 Seiten. Sie hat sein Leben verändert. Er arbeitet als Pastor für uns, unser Apostel Paulus, sage ich, denn von Montags bis Freitags reist er durch den Süden des Landes, besucht Ex-Patienten hoch oben in den Bergdörfern. hält Hausandachten. Meine Frau als Kinderärztin, Ruth Brandt aus England, macht ihre erste Magenspiegelung. Dr. Lenting aus Holland am Ultraschall. Will Kerr aus Texas, Dallas, ein Alkoholiker, Leberzirrhose, 30 Liter Flüssigkeit in seinem Bauchraum, schwerer Bussenfall, 35 Verletzte. Er flog durch das Busfenster, dabei riss der linke Arm ab. Meine Frau kümmert sich um ihn. 5 Betten auf der Intensivstation, Hightech vom Feinsten, 4 Operationssäle, die besten, die es in ganz Peru gibt. 47, 5 Zähne im Mund. Es sind 100.000 in Bergen Perus, da sieht es im Mund aus wie in einem Steinbruch. Aber wir haben eine Zahnklinik, 5 neue Stühle von Serona, digitales Röntgen, das Labor, große Party, Juni 2010, 1.000 auf den Beinen, Pilar Norris schneidet ihr 2. rote Band durch bei uns, meine Frau Tina, linke Hand. Augenklinik, Zahnklinik, 36.000 Patienten behandelt, Marlene Lukau, Zahnärztin aus der Schweiz. Und Zahnärzte verdienen richtig gutes Geld, die machen Kohle. Aber wir zahlen doch gar kein Gehalt. Vor 6 Jahren erzählt sie mir ihre Geschichte in Freiburg in einem Café unweit des Bahnhofs. Sie ist 18 Jahre alt. Sie bemerkt dicke Lymphknoten am Hals. Sie geht zum Arzt, Diagnostik, Ergebnis, Hodgkin, Stadium 4, eine Lymphdrüsenkrebserkrankung. Sie kämpft um Überleben, sie hat überlebt. Und sie sagte mir, Klaus, wenn ich mitarbeite, 2 Jahre lang, ist das mein Dank an Gott für mein Leben. Sie blieb 4 Jahre bei uns am Spital. CAD/CAM, 4 gibt es in Peru, da werden computergesteuert Prothesen hergestellt, vorher, nachher ein verändertes Leben. Die erste Operation unserer Augenärztin Dr. Ursula Buck aus Augsburg. Ihre erste Operation? Da liegt ein Quechua-Indianer, ein Stier, hatte sein Horn in das Auge des Patienten gerammt. Keine Ahnung wie. Es gelang ihr, das Augenlicht des Patienten zu halten mit diesem OP-Mikroskop. Millionen von Kindern in Bergen Perus. Aber es gibt auf diesem Bild ein ganz großes Problem. Mama und Papa sind jeden Abend betrunken. Und wo die Kinder leben müssen, wollen wir nicht leben. Also haben Lindl und meine Frau Tina das Haus gereinigt, Betten gekauft, aufgebaut, die Kinder geduscht, entflöht und dann für die Schule Uniformen gekauft, angemeldet. Sie besucht den ersten Diocesaner Kinderclub, November 2015, Lindl, ihr Wohnzimmer, meine Frau Tina, unsere Tochter Natalie, 15, 20 Jungs und Mädchen von der Straße reingeschneit, gebastelt, Geschichten aus der Bibel, ein Gebet, Sport, eine Pfadfinderstunde vom Feinsten, 40 brave Schäfchen auf der Straße. Drinnen reicht der Platz nicht mehr aus. 2012 haben wir das Kinderhaus eingeweiht, wir haben 11 Clubs. Und von Montags bis Freitags treffen sich bis zu 400 Jungs und Mädchen. Sie fühlen sich geliebt und angenommen. November bis April Regenzeit in den Anden. Gewitterregen fast in jeder Nacht. Und wenn die Blitze einschlagen, so ein Transformator, dann ist es aus mit dem Strom. Und oft bleibt es eine ganze Nacht stockfinster. Zu Hause haben wir Kerzen und 2 ganz tolle Solarlampen von IKEA. Die sind irre gut, die brennen noch 2 Stunden. Kauft euch alle diese IKEA-Lampen. Ihr wisst nicht, was morgen in Reutlingen mit dem Strom passiert. Aber ein Krankenhaus kann man mit Kerzenschein und IKEA-Lampen nicht am Leben erhalten. Ein Krankenhaus braucht einen großen Notstromgenerator. Und ich habe versucht, mit dem Laptop unterm Arm die Minengesellschaften abzuklappern, immer wieder die Geschichte erzählt. Wollt ihr helfen? Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich wurde eingeladen in das Hotel Sheraton. Ich sprach auf eine Jahrestagung von 40 Rotary-Clubs, die Millionäre der Hauptstadt Lima. Und als ich sagte, meine Herren, wollen Sie helfen bei diesem Projekt, das Sie alle aus dem Fernsehen kennen, mit einem Generator, da sprangen die auf die Beine und haben geklatscht wie die Weltmeister. Man nennt das Standing Ovation. Aber keiner dieser Klatscher hat danach auch nur einen einzigen Dollar überwiesen. Das ist nämlich so, muss ich erklären jetzt. Wenn wir zu heftig klatschen, die ganze Zeit einen auf diesen machen, das strengt ja tierisch an, ne? Dann haben wir danach keine Energiereserven frei für die Banküberweisung am Computer. Und deswegen darf heute Abend niemand klatschen. Der Pastor, der achtet genau auf das Klatschverbot nachher. Aber Hoffnung, ein paar Monate später, vor der Deutsch-Peruanischen Handelskammer mit dabei unser Urologe Dr. Pradi, 10 deutsche Direktoren, die eine Menge Geld verdienen, hören sich das an. Wir helfen gerne. Ist doch ein tolles Projekt. Sie sind ja sogar Landsmann. Aber eine Woche später Anruf der Handelskammer. Jon, wir finden das Projekt wirklich genial. Und der Präsident der Handelskammer, Dr. Schmidt, hat höchstpersönlich herumtelefoniert, um zu gucken, was so ein Generator kostet. Jetzt die schlechte Nachricht. $60,000. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir dachten, 10.000 vielleicht. Das sprengt ja jeden Rahmen hier. Herr Jon, wir versuchen es im nächsten Jahr. Ich muss fast jede Woche, wenn ich in Peru bin, in die Hauptstadt Lima fliegen. Seit 2004 gut und gerne 400 Besuche in der Hauptstadt. Bin in einem der Taxi und wollte eine Businesscard rausholen aus meinem Portemonnaie. Ich habe immer so einen Stapel der aktuellen Karten mit den Telefonnummern und Adressen. Habe aber mich vergriffen und diesen Zettel daraus gefischt, so 5 Zentimeter breit. Detroit Diesel, eine Firma, das ist die Adresse. Ich wusste, dass diese peruanische Firma Generatoren vertreibt. Aber ich habe diesen Zettel ein ganzes Jahr ignoriert, weil ich mir sagte, wir wollen doch nichts kaufen. Hoffentlich als Spende irgendwie. Aber ein Jahr Frust, Sackgasse Frust, da ist doch eine Telefonnummer. Während der Taxifahrer da so rumkurft, hole ich mein Handy raus und rufe einfach mal an. Er meldet sich, Raúl Mayorga, dort wohl angestellt. Wir machen für 5 Uhr am Nachmittag einen Termin aus. Ich gebe keine weiteren Details. Aber um 5 Uhr komme ich viel zu spät aus dem Gesundheitsministerium herausgerannt. Und jetzt sind alle Straßen Lima hoffnungslos überfüllt. Wenn ihr euch jemals geärgert haben solltet über den 5 Uhr Verkehr in Reutlingen, dann wart ihr noch nie in Lima. Das ist der richtige 5-Uhr-Verkehr. Und ich stehe in der Tür des Ministeriums, rufe an und sage, Herr Mayorga, ich muss absagen, das bringt nichts. Alles dicht hier, es würde Ewigkeiten dauern, jetzt durch die Stadt zu Ihnen. Eine Stimme sagt im Handy, nein, Sie kommen vorbei. Ich warte auf Sie 2 oder 3 Stunden extra heute Abend. Warum sagt er das? Er denkt, ich bin ein deutscher Unternehmer, deutscher Akzent, völlig klar, mit $60,000 auf dem Bankkonto. Hier winkt ein großes Geschäft. Er kennt mich ja gar nicht. Ich treffe einen um 6:30, das ist die Firma, steige aus dem Taxi aus und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass es total sinnlos ist, dass ich als deutscher Gringo da reingehe, die Hand aufhalte und sage, ach bitte, $60,000 als Spende. Er wird mich auslachen oder höflich nach draußen bitten, 2 Stunden im Auto zurück zum Gästehaus für nix und wieder nichts. Ich bin plötzlich dermaßen traurig, deprimiert und ich rufe meinen Frust in die Dämmerung raus. Gott, du siehst meinen Kampf seit einem Jahr. Bitte Gott, tu du ein Wunder. Dann gehe ich rein und zeige die PowerPoint. Und dieser Mayorga sagt, Herr Jon, das ist eine tolle Geschichte. Sie sind Evangelico, ich bin Katholico. Wir glauben an den gleichen Gott. Das Problem ist der Inhaber. Signor Salvana ist fast 80 Jahre alt. Und total brusco, duro, unfreundlich, unerbar, dem gehört der Laden. Doch 3 Wochen später verlasse ich nachts um 3 Kurawasi, fahre durch die Berge nach Cusco zum Flughafen, morgens mit dem ersten Flug in die Hauptstadt. Um 10 gehe ich direkt in das Büro des Inhabers. Dieser alte Mann sitzt da hinter seinem Schreibtisch. Ich klappe meinen Laptop hoch und sage, Signor Salvana, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe mich jahrelang gefragt, ob es Gott überhaupt gibt. Diese Geschichte ist die Antwort. Er sagt, ich muss mit meinem Sohn reden. Er hat 25% der Aktienanteile. 4 Tage später klingelt mein Telefon. Ich bin am Spital in meinem Büro. Herr Jon, hier spricht Salvana. Ich mache es ganz kurz. Wir werden diesen Generator spenden, nagelneu. Marktwert $60,000. Haben wir noch nie gemacht, sowas. Aber nach den Bildern neulich habe ich einfach keine eigene, andere Chance, wurde eigens hergestellt. 4 Tonnen schwer, 450 kWh Notstrom für 2 oder 3 Krankenhäuser wäre völlig ausreichend. Es gibt in Deutschland 50.000 Rotarier in 1.000 Rotary-Clubs, Entscheidungsträger der deutschen Gesellschaft. Und als das Rotary-Magazin zu Weihnachten 2009 6 Seiten im Rotary-Magazin zum Thema Die Hospiziana mit dieser Überschrift, Gott, bitte, to do ein Wunder. Januar 2009 in Eibenstock, Erzgebirge. Familie Jon macht Winterurlaub. Wir hatten uns am Flughafen in
Lima, im Starbucks-Café, eingeguckelt, das buchen wir, das ist toll, da im Garten. Und am ersten Morgen gehe ich ins Vorderhaus und sage, Frau Schreier, ich muss jeden Tag eine Webseite bearbeiten. Haben Sie vielleicht einen Internetzugang? Ja, sagt sie, hätte ich schon. Aber worum geht's da eigentlich? Ach, meine ich, ich habe den Laptop dabei, ich erzähle mal die Geschichte. 2 Wochen sind um, wir wollen bezahlen, 800 Euro, nicht so viel für diese Luxusvilla da im Garten. Da sagen Herr und Frau Schreier gemeinsam von Ihnen, nehmen wir kein Geld. Wir sponsern Ihren Winterurlaub. Ich finde das hoch anständig. Wir werden eingeladen zum Abschiedsessen, Vorderhaus, abends, gemütlich. Im Ofen knistert das Holz, ein langer Abend. Und da sagt Herr Schreier plötzlich, Herr John, früher war ich übrigens in der Fahrstuhlbranche tätig. Fahrstuhl, sage ich, ist genau das, was uns noch fehlt. Wir haben einen leeren Schacht, aber noch nichts drin. Wir bleiben also in Kontakt und einige Monate später kommt die E-Mail aus Eibenstock nach Peru. Herr John, kommen Sie im Oktober nach Augsburg zur weltgrößten Fahrstuhlmesse alle 2 Jahre. Wir brauchen 9 Komponenten. Also ich bin da, es war mein Geburtstag, 15. Oktober, draußen affig kalt. Wir gehen mit Flyern, Broschüren bewaffnet durch die endlosen Hallen. Wir brauchen 9 Komponenten. Muss ich erst mal lernen, dass ein Fahrstuhl aus 9 Komponenten besteht. Ziel ABEC, die machen Motoren, die kosten so bis zu $10,000 für Fahrstühle. Aber der Chef ist nicht da am Morgen. Wir lassen mal eine Broschüre zurück und sagen, gut, um 14 Uhr tauchen wir wieder auf. Als wir am Nachmittag antanzen, steht da Herr Arnold, der Prokurist der Firma, und sagt, als meine Leute meinten, da sind irgendwelche Peruaner gekommen, die wollen das wie ein Motor spenden, wie gesagt, bis zu $10,000, da habe ich gesagt, Jungs, seid ihr verrückt, wenn sie auf der Messe, um Kohle zu machen, reißt ihr mal am Riemen, bitteschön. Ich schlage die Broschüre auf. Und sehe genau das gleiche Krankenhaus, das mein Schwager im letzten Jahr als Tourist auf der Durchreise besucht hat. Er hat bei uns zu Hause im Wohnzimmer begeistert Fotos gezeigt von diesem Hospital, die Hospiziane. Wir müssen helfen. Als es Abend wurde, hatten 9 Firmen, Ungarn und Deutschland, alle Komponenten zugesagt. $50,000. Die Schneiders, die Elektrik, östlich von München. Die Schreiers, keine Christen, Esoteriker, wie sie im Buch stehen, kamen auf eigenen Kosten nach Peru gereist, haben den Bettenaufzug eingebaut, 1,6 Tonnen, 21 Leute, da haben wir ihn, wunderschön. 3 Seiten auf Deutsch, in der Verbandszeitschrift Lift Report, 2 Seiten auf Englisch, in Argentinien 3 Seiten auf Spanisch. Der berühmteste Aufzug der Welt. Im Einsatz im Krankenhaus die Hospiziane. Wir haben dieses Gelände gekauft, um eine Schule zu gründen. Für 600 Jungs und Mädchen, Udo Clemens bei mir im Büro, die Linders aus Lauf an der Pegnitz, Architekten, haben kostenlos alle Pläne erstellt. Eine Spende von 100.000 Euro wurde gebaut, die Schule mit Sporthalle, Kindergarten, 24 Klassenräume, Chemie, Physik, Biologie. Die Firma Nora an der Bergstraße, Weinheim. Sie machen den besten Fußbodenbelag. Und eben haben Sie meinen Vortrag gehört und alle sind Sie einer Meinung, besonders Exportdirektor Gourdin, ein Franzose, dass unsere Schule unbedingt mit diesem Hochleistungsboden, der nicht brennt und nach 30 Jahren aussieht wie neu, ausgestattet werden muss. $80,000. Aber die Direktoren von Nora sahen das völlig anders. Was haben wir an der Bergstraße mit einer Schule in Peru zu tun? Was soll der Quatsch? Doch die 2000 Quadratmeter Fußbodenbelag nagelneu wurden doch verlegt. Nicht als Spende, nein, Spende kommt überhaupt nicht in die Tüte, sondern als Probeverlegung. Aber wie Gourdin das geschafft hat, die Direktoren von Nora davon zu überzeugen, wird für immer sein Geheimnis bleiben. Vor 2 Jahren E-Mail von seiner Freundin, einer Chilenin, Herr John, ich muss Ihnen leider mitteilen, letzte Woche ist mein Freund gestorben. Wir hatten einen tollen Urlaub in Südfrankreich. Er wurde quittengelb, Hepatitis C, Intensivstation in Frankreich, Beatmung. Dann war er tot. Die Schule von Dios Bisiane, große Fete, am 14. März 2014, 800 geladene Gäste. Maria, eine Schülerin. Sie schläft nachts im Bett mit 2 Schwestern, 3 Mädels in einem Bett. Sie kennt ihren Vater nicht. Ihre Mutter wurde als Dienstmädchen vor Jahren in Lima vergewaltigt. Anderson kennt seinen Vater. Er ist Alkoholiker, schlägt seine Kinder, wenn er betrunken ist. Der Biologieraum, hier die Mikroskope, einer der ersten Missionare von Diocletiane, hier auf diesem Tisch. Ich vermag alles durch Jesus Christus, der mir die Kraft schenkt. 260 Kinder, jedes Jahr 30 mehr, bis zu 600. Christian Bigalke verirrt sich vor 5 Jahren in einem meiner Vorträge in Bornheim. Die Bilder einer Schule kommen hoch. Sie schlagen hammerhart zu, denn Christian war 2002 in Nicaragua. Und er sagt, dieser Pastor Christian kommt vor die Tore der Stadt. Da steht eine alte Bauruine. Es ist mein Traum, dieses Gemäuer mal für Straßenkinder als Straßenschule, als Schule einzusetzen. In diesem Augenblick wird der Traum des Pastors die Lebensvision von Christian Bigalke, seine Frau Verena in Afrika, 94 nach dem Völkermord zwischen den Hutus und Tutsis, umgeben von Waisenkindern, weiß sie ganz genau, was Gott von ihrem Leben möchte. 2011 bis 2016. Der Staatspräsident Peru heißt Ollanta Humala, ein Populist, ein linker Politiker. Sein Vater hat eine linksradikale Partei gegründet. Sein Bruder sitzt im Knast, er hat mal geputscht. Da kamen viele Leute zu Tode. Und ich dachte, gute Nacht. Er kann uns alle nach Hause schicken, das Krankenhaus verstaatlichen. 100-mal passiert mit Missionsspitälern in Afrika und Asien. Das Beste wäre doch, ich könnte mal dem Präsidenten die Geschichte erzählen. Er würde merken, dass wir meilenweit auseinander sind, philosophisch. Aber wir helfen noch den Ärmsten seines Volkes. Ich bat einen Minister um Hilfe, einen Botschafter, einen Konzernchef, nix. Dann die gute Nachricht, der Staatschef kommt mit allen Mitgliedern der Regierung, mit dem gesamten Kabinett in unseren Bundesstaat Apurimac. Apurimac hat 80 Distrikte, Cordovas ist eines dieser 80 Distrikte. Und dieses Event, zu dem man alle wichtigen Bürgermeister einladen möchte, des Bundesstaates, soll ausgerechnet in unserem Distrikt stattfinden. Es kommen 3 Hubschrauber, 2 mit den Ministern, landen im Stadion auf dem Rasenplatz. Aber der Staatspräsident landet bei uns auf dem Krankenhaus. Warum? Wir haben einen ganz tollen Hubschrauberlandeplatz. Ich sage, Präsident, darf ich Ihnen kurz das Krankenhaus zeigen? Er sagt, ausgeschlossen, bin viel zu spät dran, die warten auf mich. Tausende, Blase der Armes, auf der Bühne die Minister. Aber ich habe von Ihnen gelesen in einer Zeitschrift. Und bevor ich losfliege um 5, werde ich versuchen, mit Ihnen durch das Krankenhaus zu laufen. Kurz vor 5, er kommt. Hinten drin noch die Ministerin für Gesundheit. Wir rennen durch das Krankenhaus. Wir rennen zurück zum Hubschrauber. Er fragt mich, Kick, hier bist du. Was willst du eigentlich? Ich sage, ein Treff mit Ihnen und Ihrer Gattin im Regierungspalast. Esther Bien geht in Ordnung. 6 Tage später im Palast. Tina, meine Frau, die First Lady, unser Gynäkologe, eine PowerPoint, 120 Bilder. Und ich sage, der Präsident, wir sind überzeugte Christen. Wir glauben, dass Jesus Christus der Architekt unseres Krankenhauses ist. Schweigen im Raum. Aber er wurde ein enger Freund unserer Arbeit bis zum letzten Tag seiner Amtszeit. Das Krankenhaus wird erweitert. Viele Patienten vor der Tür. Im Dezember Hunderte im Krankenhaus, einige 100 Personen davor. Eine explosive Stimmung. Sie wollten das Krankenhaus fast gewaltsam stürmen. Wir haben niemanden mehr reingelassen. Und ich stehe eine Stunde auf diesem Tisch mit dem Megafon, versuche sie zu beschwichtigen. Warum habt ihr uns nichts gesagt über das Radio, dass ihr keine Tickets, keine Coupons mehr habt? Aber dieses Radio hatten wir nicht. Das wollen wir ändern. Radio und Fernsehen, die aus bisheriger Kultur, Familie, Gesundheit, Musik und Glaube wurde gebaut. Auf unserem Krankenhausgelände, Doris Manco, sie ist die Leiterin. 10 Jahre hat sie mitgeleitet, ein christliches Netzwerk in der Hauptstadt Lima. Wir wollen den letzten Winkel Perus mit der besten Nachricht, die es gibt, erreichen. Was wir brauchen, ist eine Satellitenanbindung. Chris Welch, Sydney, Australien, seit 25 Jahren der Beauftragte von 3 kommerziellen Fernsehnetworks. Das ist seine Welt. Satellitenanbindung, Antennen, Türme. Er ist auch Christ. Und er wollte immer einmal seine Fähigkeiten einsetzen für eine gute Sache. Seine Familie, Sandy, seine Frau, 7 Kinder, der Hund der Familie. Und vor 3 Jahren erschien auf dem Weltmarkt ein Buch bei Jugend mit einer Mission über unsere Familie. Und allabendlich lesen sie den Kindern aus dieser Buchserie vor, als Gute-Nacht-Geschichte, auf Seite 214, ein Interview. Da werde ich gefragt, Klaus, der nächste Schritt. Ich sage, Radio und Fernsehen mit der besten Nachricht, die es gibt. Diese Worte gehen sofort in sein Herz. Das wollte er auch immer machen. Er lädt mich ein nach Australien, hilft mit 36 Vorträgen vorzubereiten. Hier ein Vortrag an einer Schule. Und im November 2015 entscheiden sich Chris und Sandy, wir brechen unsere Zelte ab, gehen nach Peru, um jahrelang als Missionare beim Aufbau dieses Networks mitzuhelfen. 28. November 2015, ein Flohmarkt im Garten bei sich, stand sogar in der Zeitung. Sie verkaufen den Toaster, den Bildschirm, Kleidung, Gartengeräte, Instrumente. Da blutet einem doch das Herz. Machen wir das Richtige? Wir haben 7 Kinder, Sandy mittlerweile schwanger mit dem 8. Kind. Sie können nachts nicht mehr gut schlafen. Da hält ein Auto vor dem Haus. Ein Unbekannter steigt aus. Er geht geradewegs auf Chris zu und sagt, vor 30 Jahren hat Gott mich in die Mission berufen. Ich bin nicht gegangen. Er fängt an zu weinen. Sie tun genau das Richtige. Nur Mut. Nur Mut. Dreht sich um, steigt ein, fährt weg. Sie wissen bis heute nicht, wer dieser Mann war. 26. Februar 2016. Chris Welch hat seinen Arbeitsplatz gekündigt. Er ist arbeitslos. 7 Kinder, Sandy schwanger mit dem 8. Sie haben erst 5% der benötigten Spenden zusammen, die sie brauchen, um jahrelang in Peru mitzuarbeiten. Ist das Gottvertrauen? Oder ist das Wahnsinn? Sie kommen in den Gottesdienst der Life Source Church in Sydney am 28. In der Tür steht der Pastor. Chris, Sandy, kommt her, ich muss euch etwas sagen. Wir haben heute Morgen von 2 Mitgliedern der Gemeinde die größten Spenden unserer Kirchengeschichte bekommen, bestimmt für euch. 98.000 Australien-Dollar, 75.000 US-Dollar. Das war der Löwenanteil dessen, was sie brauchten. 10 Flugtickets, 8 Kinder, Mama, Papa, von Sydney nach Südamerika. Kostenpunkt 23.000 Dollar, die Flugtickets. Aber aus Gründen, die niemand kennt, bietet Qantas im Mai 2016 ein Peru-Special an. Die Preise gehen um 60% nach unten. Sie sparen 13.000 Dollar, sitzen an Bord einer halbleeren Maschine. Am 31. Mai abends sind sie in Lima da mit dem Baby. Es wurden noch 80 Kisten ausgeladen, waren bei der Einweihung dabei, 31. August 2016 vom Medienzentrum. Pilar Norris schneide ihr 3. Band durch, neben mir meine Frau Tina. Die 1. Talkshow an Kamera 3, Chris Welch aus Sydney, Australien. Jetzt bauen wir Türme auf, 30, 50 Meter hoch, mit Antennen, Transmittern. Wir wollen den Süden erreichen, aber langfristig über Satellit den letzten Winkel des Landes. Wir sind 60 Missionare, Krankenschwestern, Lehrer, Ärzte, Verwaltungsfachleute, IT-Spezialisten. Sie kommen für 3 Jahre, 5 Jahre, ein Leben lang. Wir bezahlen keine Gehälter. Jeder muss Freundeskreise aufbauen und verliert irre viel Geld. Wie kann man das erklären? Die Tageszeitung Die Welt titelte einmal über die Hospizianer von Gott berufen in die Berge Perus. Fast 1.000 Leute, Christen und Nichtchristen, haben Daueraufträge eingerichtet. 100.000 haben hier bisher 19 Millionen Dollar gespendet, die Firmen 6,9, 26 Millionen Dollar. Es war nur ein privater Lebenstraum, vorgestellt während einer Wirtschaftskrise in einem säkularen Umfeld. Aber wir sagen, wenn Gott das will, dann wird das so kommen. Unsere Webseite, fast 2 Millionen Besucher. Stay Friends, finden Sie alte Schulfreunde. Über 12,5 Millionen virtuelle Kerzen haben User dieser Webseite in Europa angezündet, um für die Hospizianer zu sammeln. Stephen Nolan, 25 Minuten Radiointerview BBC. Er selbst ist kein Christ. Wurde ausgestrahlt in ganz Großbritannien, sagte Dr. John, es ist auf Medicine Money Miracles, Fernsehen der deutschen Welle, 25 Minuten. Auf Englisch ausgestrahlt weltweit, auf Spanisch in Südamerika, auf Deutsch und auf Arabisch in Afghanistan, Syrien, Irak, Jemen, Saudi-Arabien. Die Leute vom Islamic State konnten ganz bequem auf Arabisch diese Reportage sehen über das Krankenhaus der Christen, wo die Ärmsten der Armen im Namen der Liebe Jesu behandelt werden. Das Buch auf Deutsch, Spanisch, Englisch, Rumänisch, Polnisch, bald auf Holländisch. Mit 60.000 Büchern vertrieben, Buch 1 und Buch 2. Aber vor diesem Buch, vor diesen Büchern, muss ich euch heute Abend warnen. Ja. Viele haben die Bücher abends leichtsinnigerweise zur Hand genommen, eine ganze Nacht gelesen, morgens Brummschädel.
Hinten liegen sie aus, kann man mitnehmen gegen eine Spende, aber unter keinen Umständen heute Abend reingucken. Damit mache ich Schluss. Dezember 2008 am 16. Ich hatte ein Treffen mit der Regierung des Bundesstaates. Ich fahre zurück über den Pass. Ich sitze am Steuer, neben mir Dr. Bradi, unser Urologe. Der Pass 4000 Meter hoch. Es ist dunkel. Es fängt an zu regnen, schmierig glatt auf der Straße. Und jetzt steigt dichter Nebel auf, typisch für die Anden. Und ganz da oben kommt ein Lastwagen mit seinem Anhänger rüberrutscht auf meine Spur, eine Nebelwand. Ich kann nicht sehen, es kommt zum Crash. Sitze genau an dieser Stelle. Habe aber überlebt mit einem gebrochenen Schlüsselbein und Blut im Gesicht. Wir beide quälen es raus auf der anderen Seite und stellen fest, dass in der Dunkelheit, im dichtesten Nebel, unser Wagen mit den Rädern auf Kante zum Abgrund, zum Stillstand gekommen ist. Gott hat unser Leben dramatisch gerettet in jener Nacht. Aber richtig ist auch, jeder Tag kann der letzte Tag meines Lebens sein oder der letzte Tag deines Lebens. Meine Mutter starb 2010, mein Vater 2011. Der Sarg meines Vaters auf dem Wiesbadener Südfriedhof. Hier liegt noch, ein bisschen weiter, meine Cousine. Sabine war 47 Jahre alt. Man entdeckte zufällig ein kleines Melanomauge, klitzeklein, nicht der Rede wert. Aber dann doch Lebermetastasen. Sagte Tschüss ihren drei Kindern, ihrem Mann, dann war sie tot. Ich bin seit 30 Jahren Arzt. Und ich habe so viele Menschen sterben sehen, direkt vor meinen Augen. Ich habe mich so oft gefragt, gibt es eine Hoffnung nach dem Tod? Und ich wollte nie an Gott glauben. Ich wollte Gott viel mehr sehen, ihn kennen, erfahren. Und der alte Paulus hat vor 2000 Jahren einen Brief geschrieben an eine Gruppe von Christen in Griechenland. Das sind seine Worte. Das ist alles, was ich will. Jesus Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung als Wirklichkeit erfahren, in der Hoffnung, selbst einmal vom Tod zum Leben aufzustehen. Und die Geschichte von Diospisiane wurde für Tine, für mich, für viele, für Christiane und Markus, die gleich nach vorne kommen werden, eine moderne Erfahrungsreise mit Gott im 21. Jahrhundert. Die 100 Millionen Fernsehzuschauer, Radiohörer, Leserinnen von Frauenzeitschriften, Finanzzeitschriften gelesen haben, Hamburger Abendblatt, der Doktor mit dem Draht zu Gott. Da sage ich, das mag angehen. Aber natürlich kann jeder diesen Draht zu Gott haben, jeder, der heute Abend hier ist. Eine reine Vertrauenssache zu einem Mann, er starb vor 2000 Jahren an einem Kreuz, nach eigener Aussage für die Sünden der Menschheit. Drei Tage später war sein Grab leer. Diospisiane, hier landete der Staatspräsident. Solarenergie von drei deutschen Konkurrenzfirmen, das Amphitheater, verdiene für mich eine Lebensvision, bis wir einmal verbuddelt werden auf einem Friedhof. Eine Leidenschaft von tausend von Atheisten, Agnostikern, Katholiken, Protestanten, die mithelfen, mitfiebern, ein Werk des Glaubens, harte Indizien dafür, dass Gott real existiert, nicht das Wunschdenken. Und Hoffnung für Hunderttausende aus allen Teilen des Landes. Respekt und Liebe, die beste Medizin, die es gibt. Und alle hören sie die gute Nachricht von Jesus Christus. Was könnte man zu dieser Geschichte sagen? Vielleicht das eine. Gott wurde sichtbar. So, jetzt bitte ich mal die Klatschner vor, Markus und Christiane. Ich bin gespannt, was die uns erzählen werden heute Abend. Wir haben hier drei Sessel, wir machen es ganz bequem jetzt. Tja, ihr hattet mich ja eingeladen hier heute. Geht alles auf euer Konto, warum eigentlich?
Also wer meine Einladung mitbekommen hat, ich habe es ja schon erzählt, wir haben uns, ähnlich wie diese ganzen Verrückten da auf dem Bild, entschieden, aufgrund verschiedener Dinge, da ja auch diesen Schritt ins Ungewisse zu wagen, auch hinzugehen und zu sagen, wir haben ein gutes Leben, es gibt andere, die brauchen es nötiger. Und das, was wir können und was uns ausmacht, da rein zu investieren.
Was macht ihr denn beruflich?
Also ich habe meinen Traum zum Beruf gemacht. Ich wusste eigentlich, bevor ich im Grundschulalter war, was ich werden will. Ich habe nämlich die gleichen Bücher gelesen wie du, aus dem gleichen Grund wie du. Wir hatten auch keinen Fernseher. Ich wollte OP-Schwester werden und habe das gemacht und träume wirklich schon lange davon, in einem solchen Land da meine Gaben zur Verfügung zu stellen. Was bist du?
Ja, ich bin Elektroniker in einem Ingenieurbüro und vor 4 Jahren war es, ist uns eine anonyme Stellenanzeige über den Weg gelaufen. Warum auch immer war da in dieser Kombination eine OP-Schwester, wurde da gesucht für ein komisches Krankenhaus in Peru und auch jemand, der technisch begabt ist auf allen möglichen Bereichen. Dann dachte ich, gut, das könnte ich sein und wir haben uns irgendwie schon Gedanken gemacht. Wir passen dahin, haben uns so entscheidende Fragen gestellt, was hält uns eigentlich ab oder was fehlt noch, dass man so über sowas nachdenkt. Aber dann kam ein anderer Job, meine Frau war gerade sowieso schwanger und es passte nicht da rein. Später haben wir erfahren, es war diese Anzeige, auf die sich nie einer gemeldet hatte und wir dann 4 Jahre später. Und ja, dann hat es auf einmal gepasst.
Also ihr seht ja eigentlich nicht aus wie die typischen Hippies. Ihr seid wohl auch keine Aussteigertypen. Warum macht ihr das eigentlich? Also von 1.000 OTAs, von 100.000 OTAs macht das eine, das bist du. Warum eigentlich?
Also als wir vorhin diese 4 Lieder gesungen haben, habe ich gedacht, in jedem Lied steckt mindestens eine meiner Motivationen drin. Erstens, ich bin entschieden, Christus zu folgen und gehe nie mehr zurück. Zweitens, er hat Großes an mir getan und er liebt mich ohnegleichen. Drittens, ich bin kein Sklave der Angst mehr. Und im Mutig komme ich vor den Thron, war auch noch ein Satz drin, den habe ich jetzt vergessen. Aber es gibt etliche Motivationen. Ich mache es gerne, ich liebe meinen Beruf und ich freue mich jetzt schon, dort am Tisch zu stehen. Und das nicht nur für, in Anführungszeichen, Schönheits- und Wohlfühlchirurgie, sondern für Menschen, die es ernsthaft nötig haben, wo es um Leben und Tod geht.
Heute Morgen waren wir mit Klaus in der Schule gewesen, er hat den gleichen Vortrag gehalten und da saß in der 3. Reihe eine junge Dame, so mit Kaugummi und rosa Smartphone und man hat gemerkt, alle wurden sehr, sehr still über diesen Vortrag und am Ende kamen interessante Fragen, aber diese eine junge Dame hat eine ganz interessante Frage gestellt, was passiert, wenn das Ganze irgendwie schief geht? Und mir kam sofort in den Sinn, wir machen genau das gleiche Experiment, das du machst. Entweder man ist wirklich wahnsinnig oder es ist da jemand, der über einen steht und der höher ist und diese ganzen Sachen leitet. Und wir haben gedacht, lass es uns rausfinden. Ich habe diesem Mädchen heute Morgen gesagt, mach mit bei dem Experiment, wir werden ja sehen. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber wir wollen im September weg. Es ist ziemlich knapp und es muss noch einiges geregelt werden. Aber das ist der Deal, den wir haben mit diesem höheren Wesen, an das wir glauben und von dem wir denken, der alles regeln kann. Genau, wir haben hinten so Karten liegen, da ist eine Internetseite drauf. Da kann man sich zum Newsletter anmelden. Wir werden berichten, ob es ein Top- oder Flop-Projekt ist. Und ich hoffe natürlich, wir können Gutes berichten.
Ich habe gesehen, ich habe 2 ganz goldige Kinder. Die saßen vorhin in der 1. Reihe neben mir. Ganz goldig. Was sagen eigentlich eure Eltern, eure Tanten und Onkel? Finden die das klasse oder meint ihr spinnt?
Also man kann es, denke ich, so zusammenfassen. Sie sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie freuen sich für uns und mit uns, dass wir unsere Berufung gefunden haben, dass wir den Mut gefunden haben, dass wir die Chance gefunden haben, uns da zu investieren. Und sie kennen uns, sie wissen, wie wir sind, was wir können, was wir möchten und freuen sich wirklich für uns und mit uns. Und auf der anderen Seite sind sie sicher traurig, die Enkel und auch die eigenen Kinder für eine gewisse Zeit erstmal nicht mehr zu sehen. Aber dank der guten Medien und der guten Spender und Spenden gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, sich technisch wenigstens zu sehen.
Also ich finde es ganz klasse, dass ihr kommt, ganz toll. Wir brauchen solche Leute wie euch und ich bin sicher, dass viele hier im Saal euch unterstützen werden. Bestimmt.
Alles wir sagen klar. Vorab danke.
Schön.
Ja, jetzt sind Sie ein bisschen vorschnell, Herr Dr. John. Das Mikro, das müssten Sie gerade nochmal nehmen und dann nochmal wieder auf die Bühne kommen. Ja, ich war nicht so ganz einfach. Wir möchten Gästen, die bei uns sind, auch irgendwie ein Stück weit Danke sagen und etwas mitgeben. Und jetzt haben wir gedacht, IKEA-Lampen wären natürlich genau das Richtige für Sie. Ja, aber die brennen ja nur 2 Stunden. Das ist dann auch nicht so der Hit. Und im Flieger ist es auch eng. Jetzt haben wir gedacht, wir geben Ihnen Energie mit auf den Weg.
Wunderbar.
Einfach nur was Süßes, das hält länger als 2 Stunden. Das sieht
heute
man bei
Nacht
mir.
Auf dem Weg nach Wiesbaden.
Genau.
Ist die weg?
Nein, aber im Ernst, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich finde es der Oberhammer, was Sie erlebt haben. Es hat mich sprachlos gemacht. Vor allem, weil ein Stück weit meine Frau und ich etwas ganz Ähnliches erleben, nur nicht in der Dimension. Aber wartet mal ab, was wir noch an Visionen haben. Es war
ganz toll.
Es war super ermutigend. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Wow. Es wurde schon angesprochen, ja, all das, was dort geschieht, braucht Unterstützung. Es braucht Finanzen. Und wir möchten jetzt heute Abend auch eine Kollekte einsammeln, was wir normalerweise nicht machen beim Get Deeper. Aber heute Abend wollen wir das tun, und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Wir haben als Gemeinde, sind ja noch nicht so lange unterwegs, und wir haben uns Gedanken gemacht, hey, wie wollen wir als Gemeinde verantwortungsvoll mit unserem Geld umgehen? Und es ist uns ganz wichtig, dass wir unsere Finanzen nicht nur für Reutlingen einsetzen. Und so haben wir schon ganz, ganz früh angefangen und haben gesagt, wir wollen unseren Zehnten auch geben als Gemeinde und haben überlegt, wo geben wir denn hin? Ein Teil unseres Zehnten, also 10% unseres Einkommens jeden Monat als Gemeinde, geben wir in einen Missionsfonds. Und aus diesem Missionsfonds werden unterschiedliche Leute, die bereit sind, in die Mission zu gehen, finanziert. Und ab Sommer, eben auch ihr zwei, wir werden euch auch monatlich unterstützen aus diesem Fonds und haben auch eine größere Summe genommen, um eure Flüge mitzufinanzieren. Und das, was ihr heute Abend gebt, diese Kollekte, die geht komplett in den Missionsfonds hinein. Dort werdet ihr etwas davon haben. Es werden auch noch 3 andere Leute, die wir in der Mission unterstützen, etwas davon haben. Und ich glaube, dass jeder von euch, der etwas gibt, etwas davon hat. Gott lässt sich nicht schenken. Das, was wir in sein Reich investieren, das erhalten wir auch wieder zurück. Und deshalb freue ich mich riesig, wenn ihr jetzt, wenn die Eimerchen rumgehen, wenn ihr wirklich großzügig gebt, wenn ihr diese Eimer gut füllt, und das muss auch nicht klimpern. Also das ist vollkommen in Ordnung, wenn das leise ist. Ich möchte noch einen Hinweis geben, nachher die Bücher hinten am Tisch von Herr Dr. John. Auch dort ist es so, er verkauft die nicht zu einem festen Preis, sondern gegen Spende. Und ich glaube, dass so ein Buch ein Leben wirklich verändern kann. Deshalb glaube ich auch, dass es etwas wert ist, extrem viel wert. Ich würde mich freuen, wenn ihr großzügigen Gebrauch macht und wenn ihr großzügige Spenden für diese Bücher gebt. Ich möchte jetzt, bevor wir zum letzten Lied kommen, beten. Ich möchte beten, weil ich Bitten habe an Gott. Aber ich möchte auch beten, weil ich dich ganz persönlich segnen möchte. Ich möchte über deinem Leben etwas Gutes aussprechen. Und ich weiß, so habe ich diesen Gott erfahren, dass er es gut mit dir meint. Und seine Liebe, seine guten Gedanken möchte ich über dir aussprechen. Und das nennt man auf Frommdeutsch segnen. Ich möchte dich bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für all diese Geschichten, die du schreibst, Herr, mit uns Menschen, weil du die große Geschichte geschrieben hast. Vater, ich danke dir, dass deine Geschichte mit uns eine Liebesgeschichte ist. Jesus, du hast dein Leben gegeben, um uns frei zu machen, um uns zu erlösen. Und du freust dich gigantisch darüber, wenn wir diese Liebe, die du für uns hast, auch weitergeben. Ich möchte heute Abend für dich beten. Ich möchte dich segnen, dass du in deinem Leben eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott bekommst. Ich möchte dich segnen mit der Erkenntnis, wer Jesus Christus ist und wer er in deinem Leben sein möchte. Ich möchte dich segnen, dass du Gott in deinem Leben erfährst als dieser liebende Gott, der bereit ist, für dich alles zu geben. Ich möchte dich segnen mit Mut, diesem Gott zu begegnen. Ich segne dich mit offenen Ohren, dass du seine Stimme hören kannst. Mit Augen, dass du sehen kannst, wo er dich einsetzen und gebrauchen möchte. Ich möchte dich segnen heute Abend, dass du die Stimme Gottes über deinem Leben hörst und erfährst, was er mit deinem Leben vorhat. Ich segne dich mit Kraft, mit Liebe und mit der Erkenntnis, dass dieser Gott real ist und Interesse hat an dir. In Jesu Namen, Amen. Ihr dürft jetzt gerne noch bleiben nach dem nächsten Lied. Wir haben hinten noch Getränke, wir haben Gelegenheit, sich zu unterhalten. Der Dr. John ist noch da. Ihr könnt natürlich auch Fragen an ihn loswerden. Markus und Chrissy sind da. All eure Fragen an sie könnt ihr loswerden und auch, wo ihr dann an sie spenden könnt. Das werdet ihr auch von ihnen erfahren. Und ich freue mich einfach, den Abend mit euch noch ausklingen zu lassen. Dankeschön.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.